Die Radio Wissen. Update.
Schämt euch, ihr Gaffer vom Hauptbahnhof. Das war ein Post der Polizei Hagen, der vor einem Monat in ganz Deutschland viel geteilt wurde. Ein Mädchen war verunglückt und etliche Gaffer standen drumrum, filmten mit dem Smartphone und haben so die Arbeit der Rettungskräfte behindert. Diese Gaffer sollen jetzt härter bestraft werden. Damit starten wir in dieses Update. Ich bin Stefanie Gebert. Hallo.
Update.
Die Leute sind nicht auf die Seite gegangen, sie mussten weggeschoben werden. Und es wurde gefilmt, es wurde fotografiert vom am Boden schwer verletzt liegenden Sohn. Das ist ganz schlimm.
Was dieser Vater eines Unfallopfers berichtet, passiert immer wieder in Deutschland. Passanten, die im Weg herumstehen, sogar über Absperrungen klettern, um zu gaffen und damit die Arbeit der Rettungskräfte erschweren. Dabei sind in diesen Situationen oft Sekunden entscheidend, damit den Opfern schnell geholfen werden kann. Schaulustige gab es zwar schon immer, sagt die Polizei, aber mit den Smartphones hat sich das Problem verschlimmert. Diese Erfahrung hat zum Beispiel Rainer Feser gemacht. Er ist Polizist in Freiburg und hat dem SWR gesagt:
Was zugenommen hat, ist eindeutig der Einsatz der Smartphones an Unfallstellen von Schaulustigen, die das Gerät dann rausholen, die dann filmen und das vermutlich dann auch gleich weiter verschicken.
Bislang wird nur bestraft, wer Rettungsarbeiten mit Gewalt verhindert, also zum Beispiel einen Sanitäter oder Polizisten angreift. Das soll sich jetzt ändern. Die Idee stammt aus Niedersachsen. Das Land hat ein entsprechendes Gesetz in den Bundesrat eingebracht. Boris Pistorius ist der Innenminister in Niedersachsen und sagt:
Das ist ein unhaltbarer Zustand. Hier muss sich der Staat schützend vor die Opfer bei solchen Unfällen stellen. Die Opfer werden dieser Schamlosigkeiten. Solche Bilder landen im Netz. Dagegen müssen wir etwas tun und deswegen wollen wir mit unserer Initiative den entsprechenden Straftatbestand verschärfen.
Der Vorschlag sieht vor, dass Gaffer auch dann bestraft werden, wenn sie den Rettungskräften bei ihrem Einsatz im Weg stehen. Und zwar sollen sie entweder Geld zahlen oder bis zu ein Jahr ins Gefängnis. Auch soll in Zukunft das Fotografieren oder Filmen von Unfallopfern verboten sein. So sollen ihre Persönlichkeitsrechte geschützt werden. Laut Pistorius geht von diesem Gesetz auch das Signal aus,
dass wir ein solches Verhalten gesellschaftlich nicht dulden, dass unschuldige, verletzte, wehrlose Opfer gefilmt werden, damit andere sich damit im Netz profilieren. Beides, finde ich, gehört zusammen und deswegen ist die Initiative, glaube ich, richtig und notwendig.
Die geplanten Verschärfungen sollen jetzt erstmal in Ausschüssen beraten werden. Bevor sie gesetzt werden, müssen dann noch Bundesrat und Bundestag zustimmen.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Im Netz freuen sich die meisten über den Vorschlag Niedersachsens, an Unfallstellen stärker gegen Gaffer vorzugehen und Strafen zu verschärfen. Kavandler plädiert bei tagesschau.de für eine Beschlagnahme des Smartphones sofort vor Ort. Das würde diesen Hirnis mal wehtun. Püppi hält den Vorschlag für überfällig. Hoffentlich hat das Erfolg. Es muss ein neues Mindset in der Generation Smartphone etabliert werden. Auf Twitter überlegt Rick Reto: Gegen jeden Linken kann die Polizei spontan Gummiknüppel und Reizgas einsetzen, gegen Gaffer seltsamerweise nicht. Aha, aha. Betamax fragt sich dagegen: Und was soll so ein Gesetz bringen, wenn im Anschluss die Richter es nicht konsequent umsetzen? Und Jens Rochel meint bei Facebook: Das Problem ist ja leider eher, dass solche Dinge wie auch keine Rettungsgasse machen oder Ähnliches kaum verfolgt werden können, weil die Polizisten eben in diesen Momenten deutlich Wichtigeres zu tun haben.
Was sonst noch wichtig war?
Algerien, Marokko und Tunesien sind sicher. Das meint zumindest eine klare Mehrheit im Deutschen Bundestag. Sie hat jetzt ein Gesetz verabschiedet, das die nordafrikanischen Länder zu sicheren Herkunftsländern erklärt. Damit können Asylsuchende von dort schneller wieder in ihre Heimat abgeschoben werden. Vor der Abstimmung gab es darüber eine hitzige Diskussion im Parlament. Bundesinnenminister Thomas de Maizière verteidigte das Gesetz mit klaren Worten:
Wer die Voraussetzungen für das Recht auf Asyl erfüllt, kann bleiben. Wer die Voraussetzungen nicht erfüllt, soll unser Land wieder verlassen. So einfach ist das. Und am besten kommt er gar nicht erst, wenn von vornherein klar ist, dass er höchstwahrscheinlich wieder zurück muss. Zum Helfen können gehört auch Nein sagen können.
Menschenrechtler und die Opposition sind gegen das Gesetz. Sie sagen, in den drei Ländern gibt es klare Menschenrechtsverstöße. So werden Vergewaltiger in Algerien nicht bestraft, wenn sie ihre Opfer heiraten. Und Homosexuelle in Tunesien müssen mit Haftstrafen rechnen. Die Linkspartei spricht von einem schwarzen Freitag für die Asylpolitik in Deutschland. Und Luise Amtsberg von den Grünen unterstellt der Bundesregierung, dass es ihr nicht um Menschenrechte geht, sondern nur darum, möglichst schnell die Zahl der Asylbewerber in Deutschland zu verringern.
Kurzum, sie erkennen, dass es diese Menschenrechtsverletzungen gibt und trotzdem wollen sie die Einstufung, weil es eben nicht um Menschenrechte vor Ort geht, sondern rein um Innenpolitik und das halten wir für falsch.
Noch ist die Einstufung von Algerien, Marokko und Tunesien nicht Gesetz. Der Bundesrat muss noch zustimmen. Beobachter sagen, dort könnte das Gesetz etwa am Veto von Baden-Württemberg scheitern. In Stuttgart sitzen nämlich die Grünen in der Regierung. Jan Böhmermann ist wieder da und sorgt für den nächsten Aufreger, diesmal bei RTL. Gestern in seiner ersten Sendung nach dem umstrittenen Schmähgedicht auf den türkischen Präsidenten hat er sich im Neo-Magazin Royal mit der Sendung Schwiegertochter gesucht auseinandergesetzt.
Schwiegertochter gesucht, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, ist eine der besten Sendungen im deutschen Fernsehen. Ich sitze
richtig
manchmal vor und denke,
Fernsehen.
Was sind das für Kandidaten? Haben Sie die irgendwie morgens auf dem Weg zur Holzwerkstatt mit dem Kescher weggeschnappt bei RTL? Irgendwie so ganz merkwürdige Leute, wo ich als Zuschauer, ich würde denken, dass eventuell Leute am Rande zur geistigen Behinderung sind, aber ich...
Nein,
kann ich mir nicht vorstellen.
Böhmermann behauptete in seiner Show, sein Team habe einen Kandidaten in die RTL-Show eingeschleust, um zu zeigen, wie skrupellos der Sender seine Kandidaten castet. Heute hatte dieser Beitrag erste Konsequenzen. RTL kündigte an, das Produktionsteam der Sendung auszutauschen. Und auch die Niedersächsische Landesmedienanstalt reagierte. Sie will die Verträge der Kandidaten jetzt überprüfen. Nein heißt Nein. Diesen Grundsatz soll Bundesjustizminister Heiko Maas in die Reform des Sexualstrafrechts aufnehmen. Dieser Meinung ist der Bundesrat. Die Bundesländer kritisieren, dass nach der jetzigen Fassung Täter unter bestimmten Bedingungen nicht bestraft werden. Zum Beispiel, wenn sich das Opfer aus Angst oder weil es überrascht wurde, nicht gewehrt hat. Maas soll jetzt nachbessern. In der Affäre um manipulierte Abgaswerte kommt jetzt auch Autobauer Opel in Bedrängnis. Nächste Woche muss sich das Management vor einer Untersuchungskommission rechtfertigen. Es geht um möglicherweise verbotene Abschalteinrichtungen bei Stickoxidausstoß. Die Reinigung der Abgase startet wohl erst bei etwa 17 Grad Außentemperatur. Die Deutsche Umwelthilfe hat das herausgefunden. Sie wirft Opel vor, eine solche Software bei Dieselmodellen von Astra und Safira einzusetzen. Bei Tests auf der Straße seien alarmierende Werte gemessen worden, sagt Jürgen Resch von der NGO.
Das ist natürlich ganz eindeutig illegal. Hier betreibt Opel vorsätzliche Körperverletzungen mit Todesfolge in vielen tausend Fällen. Denn diese Fahrzeuge fluten unsere Straßen mit hohen Mengen an reizenden Abgasen, dem Stickstoffdioxid und das unter den Augen der Behörden, das ist für mich unverständlich.
Opel weist die Vorwürfe zurück. Jetzt prüft auch das Kraftfahrtbundesamt, was an den Beschuldigungen dran ist.
Was noch wichtig wird.
This is the ghost of you, not in the ghost of me, but only in a crowd of you.
So klingt der deutsche Beitrag für den Eurovision Song Contest in Stockholm. Für Deutschland startet morgen Abend im Finale die 17-jährige Jamie Lee. Übertragen wird das Spektakel ab 20.15 Uhr in der ARD.
Und sonst in der Welt?
In den Flüchtlingslagern im Nahen Osten werden nach Angaben einer Hilfsorganisation immer mehr Kinder zwangsverheiratet. Die SOS-Kinderdörfer berichten, dass vor allem minderjährige Mädchen aus Syrien zu Ehen gezwungen werden. Nach Angaben der Organisation waren vor dem Bürgerkrieg in Syrien nur bei etwa jeder achten Hochzeit eine oder beide Ehepartner unter 18. Jetzt bei jeder zweiten. Betroffen sind vor allem Flüchtlingscamps in Jordanien, im Libanon, im Irak und der Türkei. Die Leiterin der SOS-Kinderdörfer im Nahen Osten, Alia Al-Dali, macht den Eltern keinen Vorwurf. Sie sagt, dass sie ihre Kinder verheiraten, um sie auf der Flucht abzusichern. Finanziell, aber auch körperlich. Ein anderer Grund sei die Mitgift. Die Folgen für die Kinder sind aber verheerend. Nach Angaben von Al-Dali brechen sie die Schule ab, werden sozial isoliert und leiden oft unter der Gewalt ihrer Ehemänner, die meistens viel älter sind. In Indien sollen Schüler jetzt auch während der Sommerferien in der Schule gratis Mittagessen bekommen. Das hat das oberste Gericht des Landes beschlossen. Der Grund ist eine schwere Dürre, unter der das Land leidet. Ein Viertel aller Inder ist betroffen, das sind mehr als 300 Millionen Menschen. Viele Familien haben schlechte Ernten, weniger Einkommen und nicht genug zu essen. Die Schulen sollen jetzt dafür sorgen, dass Kinder nicht verhungern. Die kostenlose Schulspeisung gibt es in Indien seit 5 Jahren. Sie wurde eingeführt, damit arme Familien ihre Kinder zur Schule schicken, statt sie arbeiten zu lassen. Die Weltbank schätzt, dass in keinem Land der Welt so viele Kinder mangelernährt sind wie in Indien. Der Secret Service in den USA ist für die Sicherheit des Präsidenten zuständig und beschäftigt sich normalerweise mit Terroristen oder politischen Extremisten. Jetzt aber hat er Donald Trumps ehemaligen Butler im Visier. Der 84-Jährige hat angeblich mehrmals zum Mord an Barack Obama aufgerufen. Das Magazin Mother Jones hat entsprechende Facebook-Posts entdeckt. Die waren eigentlich nur für die Freunde des Butlers sichtbar. Der Mann soll dort unter anderem geschrieben haben, Obama müsse aus seiner, Zitat, weißen Moschee gezerrt und aufgehängt werden. Der Mann hat etwa 20 Jahre lang für Trump gearbeitet, die meiste Zeit als Butler. Der Secret Service erklärte, dass er von dem Fall weiß, man habe eine angemessene Untersuchung eingeleitet.
Wissensnachrichten.
In den Nachrichten berichten wir häufig über Bürgerkriege. Und angesichts der unvorstellbaren Gräueltaten, die die Kriegsparteien zum Beispiel in Syrien oder in der Ukraine begehen, fragt man sich, wie die verfeindeten Gruppen jemals wieder miteinander leben sollen. Forscher aus den USA haben jetzt untersucht, ob und wie spezielle Versöhnungszeremonien den Menschen in Sierra Leone helfen, wo 2002 ein fast 20 Jahre langer Bürgerkrieg zu Ende gegangen ist. Anna Berling, du hast dir diese Untersuchung mal genauer angeschaut. Wie kann ich mir diese Zeremonien denn vorstellen?
Die haben die Forscher mit Hilfe einer NGO veranstaltet, die solche Zeremonien schon länger macht. Da haben sich in insgesamt 100 Dörfern in Sierra Leone die Bewohner getroffen, oft am Lagerfeuer und zum Teil mit traditionellen Ritualen. Und da sind sich frühere Täter und Opfer gegenübergetreten. Die Opfer haben berichtet, was ihnen angetan wurde, und die Täter haben ihre Taten zugegeben und um Vergebung gebeten. So berichten das die Forscher im Fachmagazin Science.
Und wie ließ sich dann herausfinden, welchen Effekt diese Zeremonien tatsächlich haben?
Die Wissenschaftler haben die Leute mehrmals befragt, also die in den 100 Dörfern, in denen es solche Zeremonien gegeben hatte, und weitere in 100 anderen Dörfern, in denen es keine Zeremonie gab. Das war die Kontrollgruppe sozusagen. Und die Unterschiede waren relativ deutlich. Die Leute in den Dörfern, in denen Zeremonien stattgefunden hatten, die haben sich hinterher gegenseitig mehr vertraut als in den anderen Dörfern. Und sie haben sich auch stärker für die Allgemeinheit engagiert. Die Gesellschaft hat sich also richtig gut erholt, dadurch sagen die Forscher.
Also man könnte sagen, große Wirkung mit ja, relativ überschaubarem Aufwand.
Schon, allerdings gab es auch einen ziemlich gravierenden negativen Effekt. Viele Menschen haben nach den Zeremonien nämlich leider psychische Probleme bekommen. Sie hatten mehr Angst und auch häufiger Symptome einer Depression oder posttraumatischen Belastungsstörung. Da sind also durch die Konfrontation mit den Traumata aus dem Bürgerkrieg alte seelische Wunden wieder aufgerissen, und das nach mehr als 10 Jahren.
Also kann man auch sagen, ist es mit der Versöhnung gar nicht so einfach.
Nee, die Wissenschaftler sagen, die Versöhnung zwischen Tätern und Opfern ist wichtig, aber sie sollte eben therapeutisch begleitet werden, falls nötig. Und das ist eine wichtige Erkenntnis, vor allem wenn man bedenkt, wie sie schreiben, dass es am Ende des Bürgerkriegs 2002 in ganz Sierra Leone genau einen einzigen Psychiater gab. Deshalb sehen die Forscher ihre Untersuchung auch als wichtigen Hinweis darauf, dass man sich generell mehr um Menschen mit seelischen Problemen kümmern muss.
Wichtige Erkenntnis, vor allem wenn man bedenkt, wie viele Bürgerkriege es immer noch gibt. Als nächstes werfen wir einen Blick ins Mikroskop und stellen da fest, Bakterien sind Individualisten. Warum das?
Das schreibt ein internationales Forscherteam in Nature Microbiology. Bakterien entwickeln sich nämlich offenbar in sehr unterschiedliche Richtungen, wenn ihr Lebensraum bedroht ist. Wenn es zu wenig Nahrung gibt zum Beispiel, dann fangen einige an, neue Nahrungsquellen zu erschließen, auch wenn das für sie umständlich ist. Und diese anpassungsfähigen Bakterien, die können so das Überleben ihrer ganzen Gruppe sichern.
Und das hat man bisher nicht gewusst?
Nee, weil normalerweise immer gleich Millionen oder Milliarden von Bakterien auf einmal untersucht werden, also ganze Gruppen. Und da fällt das einzelne Bakterien dann gar nicht auf, und das war jetzt eben zum ersten Mal anders.
Und zum Schluss noch eine Meldung aus Großbritannien. Das Parlament in London muss sich wahrscheinlich mit dem Thema High Heels befassen. Warum das?
Eine Britin hat eine Petition gestartet, die fordert, dass Arbeitgeber ihre Mitarbeiterinnen nicht dazu zwingen dürfen, in Stöckelschuhen zur Arbeit zu kommen. Genau das hat nämlich ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen von der 27-Jährigen verlangt. Die Rezeptionistin war in flachen Schuhen zur Arbeit gekommen. Daraufhin gab es die Ansage, morgen aber bitte mit 5 bis 10 Zentimetern Absatz. Woraufhin sie gefragt hat, ob es für Männer die gleiche Vorschrift gibt. Die Folge, sie wurde nach Hause geschickt, hat die Petition gestartet, inzwischen schon mehr als 120.000 Unterschriften gesammelt, und ab 100.000 Unterstützern muss sich das Parlament mit einer Petition befassen. Wann genau das sein wird, steht aber noch nicht fest.
Und wenn es soweit ist, dann werden das unsere Hörer sicherlich über uns erfahren. Vielen Dank, Anna Berling.
Wetter.
Der Frühsommer macht ein paar Tage Pause. Im Norden und Westen ist es jetzt am Abend noch ganz schön mit blauem Himmel und zum Teil mehr als 20 Grad. In der Südhälfte ist es schon deutlich kühler, mit viel Regen und Gewittern. Ab morgen ist es dann überall wechselhaft und kühl, und an Pfingsten steigen die Temperaturen nicht über 14 Grad. Aufwärts geht's erst wieder gegen Dienstag.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. und als Podcast auf deradiowissen.de.